Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Medizinprodukte freie Schnauze, der Podcast zum Medizinprodukte-Journal. Und bei mir im Studio ist.
Marie Anton, guten
Und mein
Tag.
Name ist. Hallo und mein Name ist Volker Lücker. Worum soll es heute gehen? Wir haben spannende Themen, unter anderem Medizinforschungsgesetz. Justament im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Wir werden über Medizinprodukte-Software, die Klassifizierung Regel 11 sprechen und wir werden vor allen Dingen auch darüber sprechen, was sich eigentlich im Europäischen Parlament zur Medizinprodukteverordnung so alles tut.
Und wir starten wie immer mit der Rubrik Neues im Schnelldurchlauf.
Ja, und da gibt es Neuigkeiten vom MDCG mal wieder, und zwar MDCG 2024. 13, noch ganz druckfrisch, Ethylenoxid für oder im Rahmen der Herstellung von Medizinprodukten. Ganz kurz umrissen, Ethylenoxid ist eigentlich von der Biozidverordnung umfasst, stark limitiert in der Anwendung. Das hat für viele Hersteller von Medizinprodukten Probleme gegeben, weil Ethylenoxid bei der Herstellung und auch in der Klinik bei der Sterilisation ein ganz wichtiger Stoff ist. Das sollte nicht limitiert werden. Das NDCG-Dokument versucht das jetzt klarzustellen. In der Folge hat man dann auch das alte MDCG-Dokument 2022-5, das ist Abgrenzung Medizinprodukte und Arzneimittel, entsprechend angepasst und klargestellt, dass Ethylenoxid im Bereich Medizinprodukte kein Arzneimittel ist, sondern in dem Bereich für Medizinprodukte den entsprechenden Regularien unterworfen ist. Dann eine weitere Korrektur. Das MDCG 2021-25, das hat was über die Anwendung der MDR auf Legacy Devices zu tun. Hier wurden Kleinigkeiten geändert, die aber ganz wichtig sind. Unter anderem wurde festgestellt, dass die Art der Konformitätserklärung für derartige Legacy Devices nicht nach der MDR gehen soll, sondern weiterhin eine Erklärung nach der Richtlinie sein soll. Und was auch lange umstritten war, wenn man eine Behandlungseinheit aus der Richtlinie noch hat mit einem entsprechenden Richtlinienzertifikat oder ein System in Verkehr bringt, dann soll auch dieses Zertifikat aus der Richtlinie den Regularien, das heißt den Verlängerungen nach Artikel 120 MDR unterworfen sein. Das war so nicht deutlich dem Gesetzeswortlaut zu entnehmen und Gott sei Dank jetzt nochmal als Änderung klargestellt.
Auch zu In-vitro-Diagnostika gibt es etwas Neues. Ich fange erstmal an mit einer neuen MDCG-Leitlinie 2024-11 zur Qualifizierung von In-vitro-Diagnostika. Und mit dieser Leitlinie soll geklärt werden, welche Produkte in den Anwendungsbereich der IVDR fallen. Also ob ein Produkt sich als IVD oder als Zubehör qualifiziert. Danach auch noch zum Thema In-vitro-Diagnostika wurde die MDCG-Leitlinie 2021-4 überarbeitet. Diese Leitlinie betrifft die Anwendung der Übergangsbestimmungen für die Zertifizierung von In-vitro-Diagnostika der Klasse D. Und da geht es darum, welche IVDR-Bestimmungen in Bezug auf Expertengremien und EU-Referenzlaboratorien anzuwenden sind.
Der Vollständigkeit halber noch ein MDCG-Dokument 2024-12. Das betrifft vor allen Dingen benannte Stellen, und zwar den Prozess der Benennung und wie korrektive Maßnahmen im Benennungsprozess abzuhandeln sind. Weiter spannender im Thema benannte Stelle ist aber die 50. benannte Stelle ist da. Also wir haben jetzt 50 benannte Stellen unter der MDR. Eine ungarische benannte Stelle hat es auch geschafft.
Und auch zum Thema harmonisierte Normen für Medizinprodukte gibt es Neuigkeiten. Da gibt es jetzt eine neue Referenz, eine harmonisierte Norm für die aseptische Herstellung von Produkten für die Gesundheitsfürsorge. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass es leider nur 26 harmonisierte Normen im Rahmen der MDR gibt. Das ist sehr enttäuschend, finde ich. Und ich erhoffe, dass viel mehr Normen harmonisiert werden.
Ja, enttäuschend ist auch wohl das Europäische Parlament von der Umsetzung der MDR gewesen. Es gab zwei Sitzungen jüngst, am 9.10. und am 23.10. vom Europäischen Parlament, wo die MDR ein wichtiges Thema war. Marie, ich weiß nicht, hast du den Screen gesehen vom Parlament? Das war ja, glaube ich, eine sehr spannende Sitzung.
Es waren sogar zwei spannende Sitzungen, die ich verfolgen durfte. Erstmal am 9. Oktober. Da ging es um das Thema dringende Notwendigkeit einer Überarbeitung der MDR. Und da wurde die Europäische Kommission dazu eingeladen, eine Erklärung abzugeben. Das war für mich sehr enttäuschend, das Statement der Europäischen Kommission. Die hat zwar betont erstmal, dass es ein Call for Evidence und auch eine öffentliche Konsultation Ende des Jahres geben wird in Sachen Änderung der Medizinprodukteverordnung, aber die Europäische Kommission hat darauf bestanden, dass es vorerst keine schnelle Änderung der MDR geben wird. Dass eine Änderung der MDR erst nach der gezielten Evaluierung voraussichtlich im Jahre 26 sinnvoll wäre. Und das ist sehr enttäuschend, weil ich finde, das ist viel zu spät. Es soll jetzt dringend etwas gemacht werden und an die MDR Änderungen vorgenommen werden.
Ja, wir haben ja unfassbar viele Probleme bei der Zertifizierung oder bei der Schwelle, um in die MDR zu kommen für viele Produkte, ne? Aber da hat das Parlament jetzt Druck gemacht, denn am 23. ist ja dann direkt ein Beschluss erlassen worden vom Parlament, also ganze 2 Wochen später. Ein spannender Beschluss, der dann adressiert ist, eigentlich so ein bisschen wie eine Ohrfeige an die Europäische Kommission. Denn in diesem Beschluss werden ja diverse Aspekte hervorgehoben, unter anderem, dass die Kommission von ihren Rechten Gebrauch machen soll, die sie ja nun vielschichtig in der MDR und IVDR hat, Durchführungsrechtsakte zu erlassen, also quasi so untergesetzliche Vorgaben. Das, was bisher auf europäischer Ebene ja gemacht worden ist, ist, dass die MDCG-Gruppe eine Menge Leitlinien erlassen hat. Die sind ja alle rechtlich nicht verbindlich. Jetzt fordert das Parlament tatsächlich die Kommission auf, mal richtige Gesetze zu machen, denn diese Durchführungsrechtsakte sind echte Gesetze. Da sind wir mal gespannt. Was meinst du, Marie, wie sich da die Kommission zu positionieren wird?
Also wir sehen, dass die Abgeordnete jetzt mehr Druck auf die Europäische Kommission ausüben. Das ist eine sehr positive Nachricht, die wir selbstverständlich begrüßen. Ich hoffe, dass die Europäische Kommission sich an die Arbeit machen wird und die MDR schnellstmöglich jetzt ändern wird. Du hast recht, die Abgeordnete erwähnen jetzt die Möglichkeit der Europäischen Kommission, delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte zu erlassen. Diese sind auch in der MDR und in der IVDR vorgesehen. Also da sind wir der Meinung, dass viel dadurch geschaffen werden kann. Es ist aber nicht der einzige Mittel. Also die Abgeordneten appellieren auch an die Europäische Kommission, legislativen, aber auch nicht legislativen Instrumenten umfassend zu nutzen. Wir sprechen jetzt auf europäischer Ebene ganz viel vom Bürokratieabbau. Und das ist ein wichtiger Begriff. Die Europäische Kommission soll da unbedingt etwas machen und das unnötige Verwaltungsaufwand für die benannten Stellen und die Hersteller vermeiden, unbedingt vermeiden.
Ja, nicht legislative und legislative Maßnahmen. Bin mal gespannt.
Was ich schön finde in der Entschließung des Europäischen Parlaments sind zwei wichtige Punkte, die wir auch natürlich befürworten. Erstmal die Schaffung transparenter und verbindlicher Zeitpläne für Verfahrensschritte bei der Konformitätsbewertung durch benannten Stellen, damit die Hersteller Vorhersehbarkeit und Sicherheit hinsichtlich des Marktzugangsverfahren erhalten können. Und auch den zweiten wichtigen Punkt ist Transparenz bei den Gebühren und Gebührenstrukturen der benannten Stellen. Das ist ein extrem wichtiger Punkt für die Hersteller, denn viele aufgrund der hohen Kosten und der langen Zertifizierungsverfahren, vielen Herstellern gehen auf andere Märkte zu.
Das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, die Gebühren, denn letztlich wieder auf dem Tisch gehabt, ein einfacher Desinfektionsmittelhersteller für 2 Produktlinien, über 180.000 Euro reine Zertifizierungskosten und jährlich weitere 100.000 Euro für Überprüfung, Audit, TD und ich weiß nicht was alles. Das sind Kosten, die sind nicht so einfach zu stemmen und das ist völlig intransparent. Das finde ich einen guten Ansatz. Gut finde ich auch, dass das Europäische Parlament gesagt hat, Wir müssen auf unnötige Neuzertifizierung von Medizinprodukten verzichten. Also Produkte, die eigentlich sich hinreichend qualifiziert haben über die Geschichte, sollten nicht unnötig durch den Flaschenhals des ganzen Zertifizierungsverfahrens gedrückt werden. Dass so viele Neuzertifizierungen unter der MDR nötig sind, hat was mit den neuen Klassen zu tun, beziehungsweise nicht neuen Klassen, sondern mit den neuen Klassifizierungsregeln zu tun. Die MDR hat ja diverse Klassifizierungsregeln geändert, verschärft und neue eingeführt, unter anderem zum Beispiel für Software auch die Regel 11. Apropos Regel 11. Wir haben jemanden zugeschaltet, und zwar Herrn Professor Gassner, den ich jetzt recht herzlich begrüße. Hallo, Herr Gassner.
Ja, grüße in die Runde, freue mich, hier mitwirken zu dürfen.
Herr Professor Gassner ist emeritierter Professor, aber hat an der Universität Augsburg die Forschungsstelle Medizinprodukterecht aus der Taufe gehoben vor langer Zeit, ist also ein Fachexperte in dem Bereich. Und er hat einen super interessanten Artikel in der kommenden Ausgabe des Medizinprodukte-Journals für uns verfasst, der sich mit der Regel 11 zur Medizinprodukte-Software beschäftigt. Anlass war ein Urteil des OLG Hamburg vom 20. Juni diesen Jahres. Herr Professor Gassner, vielleicht sagen Sie ganz kurz, wettbewerbsrechtliche Streitigkeit, um was für ein Produkt ging es denn da?
Ja, sage ich gerne. Kleine Korrektur vielleicht noch. Ich bin nicht ganz im Austragsholze, wie man im Bayerischen sagt, sondern tatsächlich noch aktiver geschäftsführender Direktor der Forschungsstelle für Medizinprodukterecht, also mit Etat und Personalverantwortung. Ist ein bisschen ungewöhnlich, deswegen erlaube ich mir das auch zu betonen. Aber wichtig für die HörerInnen ist ja tatsächlich die Frage, um welches Produkt geht es? Also es geht im Kern um eine Dermatologie-App. Informationen der Patientinnen sollen übermittelt werden an Dermatologen, Dermatologinnen. Und die bestehen im Wesentlichen aus Fotos und einem Fragebogen. Das ist so die Idee. Und das soll über eine App beziehungsweise gegebenenfalls auch über eine Website geleistet werden. Das war, wenn ich es richtig verstanden habe, sozusagen letzten Endes der Kern des Produkts, das hier streitig war.
Und streitig war die Klassifizierung unter der neuen Klassifizierungsregel 11. Und Sie schreiben in Ihrem Artikel, also die Regel 11 sei quasi die Interpretation durch das Urteil des OLG Hamburg sei unterkomplex. Und insgesamt halten Sie die Regel doch eher für misslungen. Vielleicht können Sie da mal was zu sagen, ganz kurz, warum Sie die für misslungen halten.
Ja, gerne. Also OLG Hamburg meint ja, es sei alles klar und wiederholt dreimal, der Wortlaut sei eindeutig. Naja, also ganz so einfach ist es nicht. Man muss da natürlich schon aufpassen, in welche Richtung man das Blame Game spielt. Tadelt man den Unionsgesetzgeber? Das habe ich schon gemacht, als die Regel 11 noch Regel 10a hieß. Oder man sagt letzten Endes, es ist ein fehlerhafter Umgang mit der Regel 11. Aber was man tatsächlich definitiv nicht sagen kann, ist, dass alles klar ist. Also da bin ich auch nicht alleine, der das sagt. Wir haben ja inzwischen vier Dissertationen, die sich zumindest teilweise mit dem Thema auseinandersetzen und alle kommen dann zu dem Ergebnis, dass es hier letzten Endes eine missglückte Regel sei. Wie missglückt, das lassen wir mal offen, aber jedenfalls ist sie missglückt, was unter anderem auch an ihrer Entstehung liegt, weil sie nämlich sozusagen in letzter Minute der Trilogverhandlungen in die 10-Produkte-Verordnung eingeführt wurde.
Und die Regel 11 hat ja einen letzten Satz, und der letzte Satz sagt: Und sämtliche andere Software ist Klasse 1. So ein bisschen so, wenn man das OLG Hamburg ernst nimmt, verstehe ich das so, dann würde man quasi dazu kommen, dass der Satz leer läuft, weil eigentlich bleibt ja gar keine sämtliche restliche Software mehr übrig, die Klasse 1 sein könnte, weil das OLG Hamburg ja schon direkt gesagt hat: Naja, also sobald ich irgendwie Patientendaten oder Ähnliches transferiere, dann bin ich auf jeden Fall auch bei der Möglichkeit, eine Diagnose zu unterstützen oder zu ermöglichen, und dann bin ich immer mindestens Klasse 2a. Würden Sie das auch so sehen, dass eigentlich der letzte Satz obsolet ist in der Regel?
Auch hier könnte man sozusagen das Wortlautargument gegen das OLG wenden oder anders gewendet, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Also letztendlich gibt es nun mal die Klasse 1-Regelung, egal wie ich sie verstehe, als Subsidiärregelung, Auffangregel oder Basisregelung, die gibt es nun mal. So, also muss es auch Software geben, die tatsächlich der Klasse 1 zugeordnet wird. Man kann hier nicht sozusagen das geschriebene Recht wegdefinieren. Das ist schon mal ein erster Punkt, der ganz wichtig zu sehen ist.
Gut. Letzte Frage in dem Zusammenhang. Die konkrete Software. In Ihrem Artikel nehmen Sie nochmal sehr dezidiert auch zu der Fragestellung Position, ob das überhaupt eine Medizinprodukte-Software wäre. Das ist ja quasi vorgeschaltet. Da hat das OLG sich gar nicht mit beschäftigt. Auch das ist was, was immer wieder in den Fachkreisen diskutiert wird. Wann bin ich eigentlich Medizinprodukte-Software? Wann bin ich überhaupt diesem komplexen System der Klassifizierung und der MDR oder der Medizinprodukte-Verordnung unterworfen? Sehen Sie da wirklich den Anlass, da nochmal eine Klarstellung zu machen? Ist das so unklar auch bei dem OLG Hamburg gewesen?
Es ist nicht erörtert worden vom OLG Hamburg, was tatsächlich von manchen BeobachterInnen kritisiert wurde. Ich glaube, sozusagen aus richtiger Perspektive musste das auch nicht behandelt werden, weil sozusagen alle Parteien, die ja gut vertreten waren durch ihre Rechtsanwälte, das nicht in Frage gestellt haben, sondern alle davon ausgehen, natürlich der Hersteller ohnehin, dass es sich um ein Medizinprodukt handelt, also sogenannte MD-Software. Im Sinne auch dessen, was, und das ist natürlich für die Praxis wichtig, auch für die Rechtsprechung wichtig, die Leitlinie 2019-11 so definiert. Wir erinnern uns hier an diesen berühmten Entscheidungsbaum mit seinem noch berühmteren Entscheidungsschritt 3, wo es tatsächlich darum geht, ja, was macht die Software eigentlich? Übermittelt sie bloß Informationen. Und dann wäre man tatsächlich schon auf einer Ebene zu sagen, wenn sie tatsächlich das bloß macht, und das ist ja genau das, was die Vorinstanz des LG Hamburg auch betont hat, auf der Ebene der Klassifizierung allerdings, also wenn man das ernst nimmt, auf der Ebene der Qualifizierung, dann kann man sozusagen ab obwohl mal davon ausgehen, wenn ich es objektiv betrachte, dass es keine Medizinprodukte-Software ist hier in dem konkreten Fall. Allerdings haben wir dann die berühmte Definitionsmacht des Herstellers. Der Zweckbestimmungsbegriff ist, wie wir alle wissen, subjektiv konnotiert mit der weiteren Folge, dass der Hersteller das dann tatsächlich auch in der Hand hat, selbst wenn das vielleicht objektiv keine MDSW ist, kann er sie als solche auf den Markt bringen. Andersrum gesagt, muss er sich aber auch daran festhalten lassen. Also das kann er sozusagen nicht ex post in Frage stellen. Aber das ist eine weitere Randfrage, die war ja nicht zu erinnern.
Ja, das zeigt, wie komplex das Thema ist. Allein schon an einer Regel die Frage, Software, wirklich ein kompliziertes Thema. Ganz lieben Dank, Herr Professor Gassner, dass Sie für uns zur Verfügung gestanden haben, kurz zu erläutern, worum es geht. In dem Aufsatz ist das natürlich alles viel besser und genauer und klarer nochmal dargestellt, also für alle wirklich empfehlenswert. Aber ein Dank an Herrn Professor Gassner, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen und auch der Aufmerksamkeit der HörerInnen draußen. Tschüss, Wiederhören.
Ja, spannend mit Herrn Gassner, die Sache Software. Software ist ja auch eine neue Entwicklung. Wir haben schon ganz Anfang gesagt, wir werden uns über das Medizinforschungsgesetz ganz neu unterhalten. Aber Software erinnert mich auch an Telemedizin, denn die App, die Herr Gassner beschrieben hat, ist ja so eine Art Telemedizin-Übertragung von Bildern an entsprechende Hautärzte. Und auch bei der Telemedizin haben wir einen spannenden Artikel, Marie.
Ein sehr spannenden Beitrag von Professor Dr. Scholz, der sich umfassend mit den rechtlichen und praktischen Aspekten telemedizinischer Verfahren im deutschen Gesundheitswesen befasst. Er hebt die Vorteile der Telemedizin hervor, welche die Risiken deutlich überwiegen. Und das ist eine sehr wichtige Aussage. Insbesondere geht er auf die verbesserte Zugänglichkeit zu spezialisierten Ärzten auf und auf eine schnellere medizinische Intervention, die in strukturschwachen Regionen für eine qualitativ hochwertige Versorgung sorgen kann.
Ja, der Professor Scholz ist wirklich ein Experte in seinem Bereich, jahrzehntelang entsprechend Jurist in der juristischen Abteilung bei der Bundesärztekammer gewesen, korrekt?
Genau, und was ich total wichtig fand, am Ende des Beitrags wird auch betont, dass telemedizinische Anwendungen nicht als Selbstzweck, sondern als Ergänzung zur regulären Versorgung dienen sollten, um den Arzt bei der Arbeit zu unterstützen und Patienten zusätzliche Therapieoptionen zu bieten.
Zusätzliche Therapieoptionen, neue Optionen, neue Verfahren. Da fällt mir ein, neues Medizinforschungsgesetz.
Und wir haben die Chance, heute Christopher Kipp als Gast zu haben bei unserem Podcast. Er ist Referent für regulatorische Angelegenheit beim Bundesverband Medizintechnologie, BVMed, und hat im neuen Heft eine detaillierte Analyse des MFG, das Medizinforschungsgesetz, geliefert, das seit dem 30. Oktober in weiten Teilen in Kraft getreten ist. Hallo Christopher.
Ja, hallo Marie. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne, freut uns sehr. Ich fange an mit einer generellen Frage. Welche Ziele werden durch das MFG verfolgt?
Ja, grundlegend zielt das Medizinforschungsgesetz darauf ab, für Arzneimittel und Medizinprodukte den Forschungsstandort Deutschland zu stärken. Das war mal so die initiale Idee. Warum besteht diese Notwendigkeit? Die Bundesregierung hat dazu Ende 2023 ein Strategiepapier veröffentlicht, das den Forschungs- und Entwicklungsstandort Deutschland als im internationalen Vergleich nicht mehr wettbewerbsfähig oder weniger wettbewerbsfähig identifiziert. Und dass Maßnahmen entwickelt werden sollten, die dem entgegenwirken. Diese Maßnahmen, die in dem Papier auch in Teilen schon beschrieben sind, zielten erstmal nur auf den Arzneimittelbereich ab. Die Medizinprodukte kamen erst später dazu, worauf wir sicherlich gleich eingehen werden. In diesem Papier wurde aber bereits genannt, zum Beispiel die Beschleunigung und Vereinfachung von Anträgen für klinische Prüfungen, die Verkürzung von Bearbeitungszeiten, die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Behörden, also alles Dinge, die eher die oder eigentlich im Kern die administrativen Prozesse beschreiben, die eben Teil einer klinischen Prüfung sind. Und das sind auch Dinge, die unsere Mitgliedsunternehmen im BVMed uns berichten, dass Anträge, Vertragsverhandlungen in Deutschland für klinische Prüfungen deutlich länger dauern als in anderen EU-Mitgliedstaaten. Speziell die Zeit, die benötigt wird, bis eine Studie begonnen werden kann. Also alles, was davor nötig ist. Und dass dies natürlich dazu führt in der Praxis, dass die Attraktivität, die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland dann als geringer eingeschätzt wird als in anderen Mitgliedstaaten.
Das sind wichtige Ziele. In deinem Beitrag erläuterst du, dass das MFG als Artikelgesetz verschiedene Gesetze ändert und darunter auch das MPDG, Medizinprodukte-Durchführungsgesetz. Welche spezifischen Anpassungen im MPDG hältst du für die Medizintechnikbranche für besonders relevant?
Um es vielleicht einmal noch kurz vorab einzuordnen, also der Kern des Medizinforschungsgesetzes betrifft tatsächlich das Arzneimittelrecht und das Strahlenschutzrecht. Das MPDG umfasst, ich habe nochmal nachgeschaut, 4 der 28 Seiten des Gesetzes. Dennoch wurden einige, wie wir finden, wichtige Anpassungen im MPDG vorgenommen, die wir von Seiten BVMed begrüßen und von denen wir uns auch entsprechende Effekte versprechen hinsichtlich der Vereinfachung und Beschleunigung von klinischen Prüfungen oder den Prozessen, die da darauf einwirken. Der eine Punkt ist die Standardvertragsklausel, die gemäß Medizinforschungsgesetz von der Bundesregierung per Rechtsverordnung beschlossen werden können und dann sozusagen verbindlich sind. Ein zweiter Punkt, der wichtig ist, ist die Richtlinienkompetenz, die dem Arbeitskreis der Medizinischen Ethikkommission, also dem AKEK, zugesprochen wird. Der AKEK soll Richtlinien verfassen und auf seiner Webseite veröffentlichen hinsichtlich der Arbeitsweise der Ethikkommission bei der Art und Weise, wie klinische Prüfungen bewertet werden, um dort ein harmonisiertes Verständnis und harmonisierte Bewertungsgrundlagen zu schaffen. Und da muss man dazu sagen, dass das solche Richtlinien auch heute schon vom AKEK beschlossen werden, veröffentlicht werden, aber allerdings auf freiwilliger Basis, während das Medizinforschungsgesetz diese Richtlinienkompetenz jetzt eben stärkt und mehr verbindlich macht. Ich denke, wir gehen vielleicht auch gleich noch darauf ein, was ich mit mehr verbindlich meine. Und ein dritter spannender Punkt aus unserer Sicht ist eine klarstellende Ausnahme für bestimmte klinische Prüfungen von Anforderungen, die im MPDG beschrieben sind. Da geht es konkret um die sonstigen klinischen Prüfungen gemäß MDR mit bereits CE gekennzeichneten Medizinprodukten innerhalb ihrer Zweckbestimmung, ohne zusätzliche invasive oder belastende Maßnahmen. Und für diese sind eben keine Genehmigungs- und Anzeigepflichten bei der Bundesoberbehörde vorgesehen, sondern diese klinischen Prüfungen durchlaufen eine Beratung bei der zuständigen Ethikkommission gemäß Berufsordnung Ärzte. Und entsprechend wurden diese klinischen Prüfungen von bestimmten Anforderungen aus dem MPDG ausgenommen. Das sind konkret zwei Paragraphen. Das ist der Paragraph 25, die Notwendigkeit, einen Sponsor zu stellen. Und das ist der Paragraph 30, die Benennung eines Hauptprüfers bzw. Leiters der klinischen Prüfung.
Danke für deine Erläuterungen. Du hast auch noch zwei Punkte gerade erwähnt. Erstmal die Richtlinienkompetenz des AKEK und auch die Standardvertragsklauseln. Ich würde gerne auf diese zwei Punkte zurückkommen. Erstmal zu der Richtlinienkompetenz des Arbeitskreises Medizinischer Ethikkommission zur Bewertung klinischer Prüfungen, den du begrüßt hast in deinem Beitrag. Welche Vorteile erhoffst du dir von dieser Kompetenz und gibt es nach deiner Meinung auch Bereiche, in denen du dir noch mehr Verbindlichkeit wünschen würdest?
Ja, also grundsätzlich, wie du es ja auch gesagt hast, ist die Richtlinienkompetenz zu begrüßen. Damit soll die Harmonisierung der Arbeitsweisen der Ethikkommission verbessert werden und es soll auch, das steht auch so im Medizinforschungsgesetz, es soll auch den Sponsoren mehr Rechtssicherheit geben. Denn das ist auch etwas, was Mitgliedsunternehmen uns öfter berichten. Man hat eine klinische Prüfung in Deutschland mit mehreren Prüfzentren, mehreren Ethikkommissionen und dann gibt es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Einschätzungen und es geht oft dann hin und her, bis am Ende eine Entscheidung getroffen wird und das führt natürlich entlang des Weges immer zu zeitlichen Verzögerungen. Deswegen versprechen wir uns schon viel, dass auf der einen Seite die Bewertungsmaßstäbe harmonisiert werden, aber auf der anderen Seite eben die Zeiten, die dafür nötig sind, eine Entscheidung zu finden, auch verbessert, verkürzt werden. Denn ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, Richtlinien, die der Arbeitskreis Ethikkommission erstellt, gibt es schon jetzt. Die sind auf freiwilliger Basis. Jetzt werden sie per Medizinforschungsgesetz verbindlicher. Ich hatte gesagt verbindlicher, weil wenn man sich den Wortlaut des Gesetzes anschaut, dann steht dort, die Ethikkommissionen beachten die Richtlinien bei der Erstellung ihrer Stellungnahmen. Wir hätten uns gewünscht, dass wenn von einer Verbindlichkeit gesprochen wird, dass es dann wirklich auch eine verbindliche Anwendung dort im Gesetz steht und damit die Harmonisierung noch weiter gestärkt wird. Darüber hinaus hätten wir uns als Medizintechnikverband auch eine Beschwerdestelle gewünscht. Das heißt, wenn man etwas verbindlich macht, dann ist es unserer Meinung so, dass wir auch etwas eine Gegenmaßnahme benötigen. Das heißt, wenn Ethikkommissionen sich dann nicht daran halten, was kann dann der Sponsor machen? Da hätten wir uns eben eine Beschwerde, eine Ombudsstelle gewünscht und auch Maßnahmen der Sanktionierung. Das gibt es alles bisher nicht.
Und jetzt noch eine letzte Frage. Das MFG sieht auch für Medizinprodukte Regeln zu Standardvertragsklauseln vor, wie du das auch bereits vorher erläutert hast. Inwiefern können die vorgesehenen Standardvertragsklauseln die Zusammenarbeit zwischen Sponsoren und Prüfzentren verbessern?
Ja, das ist spannend. Also auf der einen Seite, wir begrüßen diese Standardvertragsklauseln ausdrücklich. Wir denken, dass es auch hier sehr positive Effekte geben kann mit Standardvertragsklauseln, um auch wieder Vertragsverhandlungszeiten zwischen Sponsor und Prüfzentrum zu verkürzen. Auch hier wieder der Bericht aus der Praxis, dass es leider oft dazu kommt, dass einzelne Textabschnitte in einem Vertrag, teilweise einzelne Sätze oder Wörter, immer wieder diskutiert werden. Und dann geht es hin und her zwischen Sponsor und Prüfzentrum, viel Zeit vergeht. Und deshalb begrüßen wir es, dass für bestimmte Abschnitte, die in einem Vertrag stehen können, standardisierte Klauseln geschaffen werden. Das muss man auch nochmal klar sagen. Es geht nicht um einen Standardvertrag, sondern es geht um Klauseln, die Teil eines Vertrags sein können. Das Gesetz sieht auch vor, dass wenn beide Vertragsparteien dem zustimmen, von den Klauseln abgewichen werden kann. Aber es ist eben so, dass für bestimmte Dinge, wie zum Beispiel der Datenschutz, die Haftung, Namens- und Markenrechte, bestimmte Textabschnitte standardisiert und dann auch verbindlich gemacht werden. Und hier sprechen wir auch tatsächlich von einer höheren Verbindlichkeit, denn die Bundesregierung kann diese Standardvertragsklauseln per Rechtsverordnung dann erlassen. Was wir als positiv erachten, ist auch, dass bei der Erstellung von Standardvertragsklauseln die Bundesregierung die betroffenen Verbände und Organisationen mit einbindet, sodass von den praktischen Erfahrungen dann hier halt eben auch gelernt und profitiert werden kann. Denn wenn man in das Arzneimittelrecht schaut, dort gibt es ja bereits freiwillig anwendbare Standardvertragsklauseln, die eben die Vertragsparteien, die in der Praxis damit zu tun haben, bereits erarbeitet haben. Und wir sehen es positiv an, wenn auf diesen Erfahrungen und diese bereits vorhandenen Klauseln dann eben auch aufgebaut wird.
Vielen Dank, Christopher, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ein Interview mit uns zu führen, und mehr Details erhalten unsere Hörer in deinem sehr interessanten Beitrag in dem aktuellen Heft.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und was haben wir noch in der Ausgabe vom Medizinprodukte Journal? Einen Artikel von Herrn Dr. Baryon, seines Zeichens langjährig bei der Bezirksregierung Arnsberg in der Marktüberwachung tätig. Herr Baryon berichtet von der Marktüberwachung der Behörden der Bezirksregierung Arnsberg beim PRRC, also bei der verantwortlichen Person nach Artikel 15. Jeder Hersteller, ob klein, ob groß, selbst jeder europäische Bevollmächtigte, braucht so einen PRRC. Und Herr Baryon berichtet, was Sie denn da so alles aufgefunden haben und was auch ganz interessant für uns ist, was so am meisten bemängelt worden ist. Ja, das ist so ein bisschen so Rundlauf, was von unserer Seite in aller Kürze vorzutragen und zur Ausgabe ist. Eine Sache flattert mir gerade noch auf den Tisch. Heute, Tag der Aufnahme, 30. Oktober. Es gibt noch in Ergänzung ein neues Q&A-Dokument der Kommission, und zwar zu Artikel 10a MDR und IVDR. Das ist ja dieser neue Artikel, der die Fragestellung beschäftigt oder adressiert. Wann sollten Hersteller melden, dass sie planen, Produkte nicht mehr in Verkehr bringen zu wollen? Und da sind in der Tat eine Menge Fragen, die sich mit diesem Artikel beschäftigen. Ob die auch alle beantwortet werden, kann ich gar nicht sagen. Wird die Lektüre zeigen, werden wir uns beim nächsten Mal beschäftigen. Marie, hast du noch was?
Habe ich nicht, Volker.
Okay, ja, dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hören. Danke fürs Zuhören, mir hat Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank für das Zuhören.
Und viel Spaß bei der Lektüre des Medizinprodukte-Journals. Bis dann.
Tschüss.